Er ist, wie man im Englischen sagt, ein echter OG of the game, OG, der Original Gangster. Jens, ich grüße dich.
Hallo Philipp, schön dich zu sehen. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wie ist das gemeint? Ich meine, ich mache das Ganze ja schon ein paar Jahre, den Marktschreier nach unser aller Vorbild, Ale Dieter aus Hamburg-Altona. Aber du hast ja schon über 1500 Bühnenauftritte gehabt mit deiner Radiosendung damals.
Baumann und Clausen, genau.
Genau, ja. Baumann und Clausen. Und die, meines Wissens nach, ist die meistgehörte Radiosendung gewesen.
Also so zu der Zeit sicherlich. Zu der Zeit sicherlich, genau, ja.
Also kann man doch sagen, du bist ein richtiger OG, ein alter Veteran dessen, was wir alle tun irgendwie. Wir präsentieren uns auf die eine oder andere Art und Weise und Leute hören uns zu, wenn es ihnen gefällt.
Ja.
Und du machst ja verschiedene Dinge. Eine ist unsere Verbindung. Du bist damals auf mich zugekommen. Wir hatten telefoniert. Ich bin nach Hamburg gekommen.
Genau, 2020.
Richtig. Und das war, ich glaube sogar, es war mein erster Auftritt vor anderen Menschen. Ja. Du sagtest ja gerade, du bist ein bisschen aufgeregt.
Ich bin heute total nervös, weil das ist für mich eine eigenartige Rolle, der Interviewte zu sein und nicht das Mikro jetzt an mich zu reißen und dich zu interviewen. Ja. Also ihr merkt es vielleicht, ich sitze hier ein bisschen noch verkrampft, aber das verändert sich.
Ja. Und ich erinnere mich sehr genau, das war in Hamburg damals, wie professionell das alles gelaufen ist. Damals schon, das war für mich total so, wow, das ist ja wie im Fernsehen. Jedenfalls so, wie ich mir Fernsehen vorgestellt habe. Ja. Nur eben, dass man damals auch schon kontroverse Meinungen äußern konnte und vor allem eine Meinungsvielfalt hatte. Es ist also dann wiederum nicht wie Fernsehen. Du bist jetzt aber auch nebenher quasi noch Präsenzcoach und befasst dich mit dem, was man jetzt so auf Neudeutsch als Anglizismus sagen würde, mit Mindset. Ja? Also wie können Leute durch ihre eigene Gedankenkraft sich eine neue Realität schaffen? Mhm. Kann man das so zusammenfassen?
Das kann man so zusammenfassen. Und was erstmal wie so ein Gemischtwarenladen klingt, ist tatsächlich, macht Sinn. Also die Bühnenerfahrung, die ich halt gesammelt habe über die fast 30 Jahre mit Baumann und Clausen in Verbindung mit meiner Arbeit als Moderator für Fairtalk und auch andere alternative Medien und jetzt eben auch diese Präsenzcoach-Geschichte. Ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich einen ganz guten Draht habe, wenn andere Menschen mich fragen, was ist eigentlich ihre Berufung? Und ich habe das im Freundeskreis häufiger gehabt, dass wir halt genau in solche Gespräche eingetaucht sind. Und die waren dann immer ganz erstaunt von meiner Fähigkeit, darüber zu erkennen, was das Potenzial des anderen ist. Und was mir halt einfach aufgefallen ist, gerade in dieser Zeit, wo es ja auch sehr viel darum geht, sich zu empören, die Empörung rauszuschreien, dass viele Menschen halt in dieser Empörung stecken bleiben. Ja, Empörung ist wichtig und auch richtig und die Dinge müssen einmal auf den Punkt gebracht werden. Wenn ich aber in der Empörung bleibe, dann zieht mir das unfassbar viel Energie fürs Leben ab und ich komme nicht zu den Dingen, die ich wirklich bin. Und deswegen macht mir diese Aufgabe sehr viel Spaß. Das läuft halt online über meist ein Vierteljahr oder auch länger. Und meine Klientinnen und Klienten, mit denen ich arbeite, die erzielen da tolle Ergebnisse. Das sind halt Menschen, denen die Alternative fehlt. Und ich hatte heute gerade in Hamburg am Flughafen so eine Situation, wo ich gedacht habe, guck mal, das ist halt genau dieser Mainstream, den ich meine, dass die Menschen halt nicht verstehen, dass die Menschen Schöpferwesen sind. Ich weiß, dieser Begriff klingt etwas kitschig und ich mag ihn auch nicht besonders gerne. Er bringt aber gut auf den Punkt, worum es mir geht. Also ich habe folgende Situation beobachtet. Da stand ein Typ irgendwie Ende 50 und ein anderer Typ ging auf ihn zu. Und dann sagte der eine, Mensch, bist du noch gar nicht in Rente? Und dann war der andere wirklich pikiert und meinte so, also nein, und das ist ja keine nette Begrüßung, die du hier machst. Und ich möchte auch gar nicht in Rente gehen. Und dann habe ich so gedacht, trotzdem schwang da so eine Traurigkeit mit. Ja, und dann kam immer mehr dazu und ich bekam also mit, es muss irgendein Versicherungsunternehmen gewesen sein, die haben sich dann über irgendwelche Lebensversicherungsverträge unterhalten und habe so gedacht, so dieser Mensch hat auf jeden Fall eine Alternative und eine Möglichkeit, auch mit vielleicht 65, 70, sich nochmal selbst zu entdecken. Und mit Selbstentdecken meine ich halt einfach zu erkennen, welche Stärken du hast. Und das wird aber von dem System, in dem wir leben, von Anfang an möglichst stark unterdrückt. Und die Leute, die aus der Reihe tanzen, die bekommen dann, haben wir ja auch erlebt, einen bestimmten Stempel nach dem Motto Idioten, Verschwörungstheoretiker, was auch immer. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen pauschal zusammengefasst, aber ich hätte diesem Menschen so gerne gesagt, Mann, weißt du eigentlich, was in dir steckt? Und ich habe so richtig diese Leere gespürt und habe dann aber diese vielen Menschen gesehen, die kamen und dachte, okay, wenn du jetzt 40, 50 Jahre lang in irgendeinem Konzern arbeitest und den ganzen Tag dir Gedanken über Versicherungsverträge machst, dann läufst du eben auch diesem Mainstream, der dir sagt, wie dein Leben zu sein hat, hinterher. Und für mich ist die größte Revolution eben keine politische Revolution, sondern die Revolution ist die Revolution des Individuums.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass du dadurch, dass du so eine immense Varianz an Gästen, an Menschen kennengelernt hast, auch einen sehr geschärften Blick darauf hast. Du siehst ja, aus welchen Lebenssituationen diese Leute kommen. Es sind oftmals Leute abseits des Mainstreams, besondere Charaktere, würde ich vielleicht auch sagen. Und daraus kann man ja ganz tolle, auch unbewusst psychologische Studien machen. Also du siehst ja, wie unterhalten sich diese Leute, wie wirken die nach außen, wie ist der eine Typ zum anderen Typ, können die eher miteinander oder erkennst du vielleicht gleich, ah, diese Typen, die werden vielleicht ein Problem haben, die haben große Egos oder. Also ich kann mir vorstellen, dass das, was du hier schilderst und was du jetzt zu deiner weiteren Berufung gemacht hast, wirklich wie die Faust aufs Auge passt bei dir. Ja? Und du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben, dein neuestes Buch jetzt, Wirklich Leben aus der Illusion in die Selbstermächtigung. Kann ich jedem nur weitergeben. Und auch nochmal kurz zurückgehend auf den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Leute einzuschätzen, ihre Potenziale zu entwickeln, beziehungsweise sie mal auch darauf aufmerksam zu machen, wo ihre Potenziale liegen. Ich bekomme diese Frage so oft gestellt über Instagram, über YouTube. Das ist etwas, das beschäftigt Tausende und Abertausende von Menschen, die sagen, ich weiß zwar, ich möchte erfolgreich werden, aber ich habe keine Ahnung wie. Und um die Zwiebelringe eben abzupielen, braucht man jemanden wie dich. Deswegen Leute, unten in der Videobeschreibung der erste Link, ihr werdet es gleich finden, ich kann es nur weitergeben. Wer da, das ist wirklich gut investiertes Geld, das mal zu machen, um herauszufinden, wo liegt der Weg, auf dem ich dann laufe und den ich dann bedingungslos auch gehen sollte. Deswegen finde ich eine ganz tolle Sache. Vielleicht melde ich mich ja selbst mal.
Ja, sehr gerne. Dann tauschen wir insofern mal die Rollen, als du ja eben schon sagtest, als Gast bist du eher nervös, als Moderator bist du eher nervös, ich als Gast und so können wir dann mal irgendwie tauschen. Nein, was mir vor allem auch wichtig ist, also ich habe auch aufgehört zu missionieren. Also natürlich ist in dem Moment so ein Impuls da, dass ich denke, gehst du da jetzt hin und sagst da was? Ja, und dann denke ich, nee, wer bist du eigentlich? Also möglicherweise schätze ich die Situation ja falsch ein, glaube ich nicht, ja, aber das ist so etwas, was ich auch gelernt habe aus den letzten 15 Jahren, seitdem mein Leben einmal so komplett durchgewirbelt wurde, dass ich eben darauf warte, dass Menschen sagen, okay, wir haben selber erkannt, dass es Sinn macht, in sich selbst zu investieren und das sind dann auch die, die die größten Erfolge erzielen.
Ich möchte da mal etwas kritisch hinterfragen aus deinem Buch. Du plädierst ja in deinem Buch quasi für den größtmöglichen Individualismus. Mhm. Also wir alle sind ja individuell, das ist auch wissenschaftlich so, kein Mensch auf diesem Planeten gleich zu 100% dem anderen, das geht gar nicht, das beweist ja den Individualismus. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt in den letzten Jahren auch, sage ich mal, eine wirre Form bekommen, dass der eine sagt, ich sehe vielleicht aus wie ein Mensch, aber ich bin in Wahrheit ein bisexuelles Fabelwesen und ein anderer, der vielleicht weiß geboren ist und 1,60 Meter groß, sagt, ich möchte als 2,16 Meter großer Schwarzer wahrgenommen werden. Und das ist mein Individualismus, den ich auslebe. Also eine pervertierte Form, vielleicht, da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, vielleicht eines falsch definierten Individualismus. Und an sich plädiert man doch jetzt gerade wieder ganz neu, wenn jetzt so eine Gegenbewegung kommt, wir müssen alle gemeinsam einen Weg gehen in die Normierung dann vielleicht auch. Wie siehst du denn das?
Also Individualismus darf an der Stelle nicht also mit Egoismus verwechselt werden. Individualismus oder größtmöglicher Individualismus, und deswegen habe ich das Buch ja auch geschrieben, um Menschen Mut zu machen, mehr wieder zu sich selbst zu finden. Du hast eben gerade dieses schöne Beispiel mit den Zwiebelschichten genannt. Das ist nämlich genau der Punkt. Wir sind von Geburt an eigentlich ausgestattet mit all unseren Fähigkeiten und Talenten und die werden uns dann über die Jahre abtrainiert. Das heißt, wir müssen eigentlich nur die Zwiebelschichten ablegen, um wieder zu uns selbst zu werden. Und ich plädiere einfach dafür zu sagen, jeder darf das sein, was er möchte, solange er nicht von mir erwartet, dass ich es so sehen muss. Mhm. Und da sind wir bei einem Kernpunkt. Das ist das, wo im Moment gerade aus meiner Sicht besonders auch dieser Begriff Solidarität missbraucht wird. Ich soll also solidarisch sein, obwohl ich möglicherweise eine andere Meinung habe. Und wenn ich nicht solidarisch bin, dann werde ich von der Gesellschaft ausgegrenzt. Und damit bin ich einfach nicht einverstanden. Mir geht es um diesen kreativen Individualismus, um das, was in jedem Menschen steckt. Wir haben 8 Milliarden Menschen und 8 Milliarden Menschen haben unterschiedliche Seelenpläne, sind aus unterschiedlichen Gründen hier. Und wenn du dir einfach nur anschaust, wie perfekt dieses Universum funktioniert, also alleine die Tatsache, ich meine, wie verrückt, dass wir beide hier sitzen, ja, auf so einem Staubkorn, das durch ein Universum fliegt und jetzt dieses Interview führen, wie genial das alles ist, dass es die Luft zum Atmen gibt, dass es das Wasser zum Trinken gibt. Also, dass all diese Dinge da sind und miteinander funktionieren und harmonieren, sollte uns Anlass in das Vertrauen geben, dass jeder Mensch, egal wie er sich fühlt, egal wie er sein will, das sein darf. Nur die Frage ist immer, wann fängt jemand an, das zu missbrauchen und zu sagen, du, lieber Philipp, musst jetzt auch so denken. Und wenn du nicht so denkst, dann fliegst du aus dieser Gesellschaft raus.
Ja, das ist quasi eine doppelte Pervertierung. Zum einen erwarten die Individualisten, dass sie von allen anderen, ich meine, respektiert werden ist ja korrekt, ja, man sollte sich respektieren in jedem Fall, aber auch als das akzeptiert werden, als was sie sich selbst sehen. Und wenn aber, es gibt ja Menschen, die sehen sich jeden Tag als irgendwas anderes und dann muss die Welt drumherum scheinbar auch akzeptieren, also quasi noch immer nachfragen, was bist du jetzt gerade, damit ich auch weiß, wie ich dich jetzt gerade richtig ansprechen sollte. Das ist dann der Missbrauch dieser ganzen Sachen, wenn man quasi vielleicht auch das Tor zu weit aufgehen lässt. Du schreibst in deinem Buch auch, dass deine persönliche Reise am 6. Oktober 2010 begann. Kannst du mal davon erzählen, warum das genau dieses Datum ist?
Im Jahr 2010 und besonders an diesem 6. Oktober ereilte uns ein erster Schicksalsschlag. Eines meiner Kinder hat eine chronische Erkrankung bekommen und in den Folgejahren kamen viele Schicksalsschläge hinzu, viele Wasserschäden, abgebrannte Möbel. Diese Geschichte schildere ich sehr intensiv in diesem Buch. Dann bin ich auch krank geworden. 2012 bekam ich die Diagnose Hashimoto. Das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die normalerweise thyroxinpflichtig ist. Ich war total geschockt, weil ich mich gefragt habe, was soll eigentlich noch alles passieren? Also diese Jahre 2010 bis, ich sag mal, fast 2013 waren mein und unser persönlicher Great Reset, der alles auf den Kopf gestellt hat. Und besonders auch diese Diagnose, dass ich jetzt plötzlich eine chronische Erkrankung hatte, wollte ich nicht wahrhaben. Und habe aber durch die Erfahrungen der Jahre davor, weil ich 2010 damit begonnen habe, mich halt auch alternativmedizinisch zu informieren und bin bei der Psychosomatik gelandet und habe mich gefragt, was ist denn eigentlich jetzt zum Beispiel der Grund für Schilddrüse? Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, ich fasse das jetzt kurz zusammen, das kann man da alles intensiv nachlesen, dass ich meine Dinge nicht ausgesprochen habe. Ich bin ein People-Pleaser gewesen. Ich habe es immer allen recht gemacht. Ich habe meine Energie daraus bezogen, dass andere Menschen mich gut finden müssen und ich habe danach gehandelt. Und das ist halt bei mir einfach auf die Gesundheit geschlagen. Und das Verrückte ist, ich habe mich dann für den anstrengenden Weg entschieden. Ich habe dann gesagt, okay, wirkliches Leben, deswegen heißt das Buch auch so, heißt mich mit den Ursachen zu beschäftigen. Und was soll ich sagen, wir haben jetzt das Jahr 2025. Ich habe bis heute nicht eine einzige Tablette Thyroxin genommen. Es geht mir wunderbar. Die Ärztin, bei der ich neulich war, und ich gehe sehr selten zum Arzt, aber ich wollte es für mich selber einfach nochmal überprüfen, auch bevor ich dieses Buch veröffentliche, hat gesagt, ja, man kann da im Blutbild schon irgendwie ein bisschen was erkennen, aber es scheint Ihnen ja keine Probleme zu machen. Also normalerweise, laut Schulmedizin, hätte diese Erkrankung bei mir schon viel weiter fortschreiten müssen und ich hätte mindestens jeden Tag 1, 2, 3, ich weiß nicht wie viele Tabletten genommen. Und das hat bei mir natürlich zu neuen Erkenntnissen geführt, wie mächtig der Einzelne ist und was der Einzelne tun kann, wenn er eben nicht, wie Dr. Hans-Joachim Marz immer so schön sagt, dieses normopathische Leben führt, also dieses Leben, wo andere sagen, wie sie es gerne hätten, sondern zu sich selbst kommt. Und deswegen passen auch all diese Dinge bei mir mittlerweile so gut zusammen, dass ich sage, alles, was ich tue heute, hat genau damit zu tun. Und ich möchte gerne Menschen, egal ob über meine Videoformate, über das Buch, über das Coaching, dazu ermuntern, zu sich selbst zu kommen. Weil darin liegt Heilung, darin liegt das Potenzial, was jeder Einzelne hat. Und darin liegt vor allem, und das ist das, was ich festgestellt habe seit 2010, ein unglaubliches Maß an Sinnhaftigkeit. Ich fühle mich erfüllter. Das heißt nicht, und das würde ich gerne noch sagen, dass es einfach ist. Es ist überhaupt nicht einfach. Es ist anstrengend. Also ich meine, ich habe gerade auch deine Videos gesehen. Du hast gefastet und du weißt selber, wie anstrengend es ist, diese Entscheidung zu treffen. Und ich habe gesehen, wie du gelitten hast. Und es ist aber so, dass du mir heute gesagt hast, wie sehr dir das gut tut. Und das ist genau der Punkt. Also bin ich bereit, den Ursachen auf den Grund zu gehen und auch unbequeme Wege einzuschlagen, die auch dazu führen können, auch bei mir, dass du plötzlich erstmal weniger Geld hast, dass du weniger Anerkennung hast, dass Menschen zu dir kommen, die sagen, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das ist ein Idiot, ein Verschwörungstheoretiker, ein was auch immer. Und das aber wiederum habe ich für mich auch als einen Lernprozess verstanden, zu sagen, ja, womit gehe ich überhaupt noch in Resonanz? Und wenn mich jemand beschimpft als Nazi oder als Rechts, sage ich, dann sieht er sich selbst in mir, weil ich das nicht bin. Ich gehe damit nicht mehr in Resonanz, weil ich das weiß. Ich weiß, ich bin ein Menschenfreund, immer gewesen. Ich mag Menschen aller Kulturen. Ich habe nie Menschen nach ihrem Äußeren bewertet oder ich bin jemand, der sozusagen Menschen mag. Deswegen liebe ich auch diesen Beruf als Moderator, Menschen zu interviewen, zu hinterfragen. Woher kommen sie? Wie ist ihr Lebensweg gewesen? Ja, und das ist für mich eine große Erkenntnis, dieses Resonanzprinzip zu sagen, am Ende spiegelt sich der andere nur in dir. Und wenn du damit noch in Resonanz gehst, gibt es in dir einen Anteil, der angeguckt werden will. Also das heißt, wenn jemand dich als Arschloch bezeichnet und du dich drüber aufregst, dann geht es darum, dir deinen eigenen Arschlochanteil anzuschauen. Mhm. Und das ist für mich in meinem Leben auch ein echter Gamechanger gewesen.
Ich hab immer gesagt, Jens, wenn die Beleidigung, die beim anderen am meisten schmerzt, ist die, die er selbst glaubt. Ja? Weil wenn du zu keinem Teil selbst davon ausgehst, dass das, was dir vorgeworfen wird oder dir gesagt wird, ein Teil von dir ist, dann ist das halt whatever. Ja? Das ist schon ganz richtig. Menschen mögen bei anderen am wenigsten, was sie in sich selbst sehen. Ja? Also was sich spiegelt, resonieren, hast du gesagt.
Genau.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen, wir haben ja heute dieses geflügelte Wort triggern. Ja?
Ja.
Ich bin dadurch getriggert und das triggert. Das geht alles rein in dieses den anderen nicht aggressiv machen oder dafür verantwortlich zu sein, dass der andere eine Emotion hat, die dir vielleicht wiederum gezeigt wird und er macht dich dafür verantwortlich. Du bist aber ja für deine eigenen Emotionen verantwortlich. Die ganze Geschichte mit rechts und die ganzen tollen Namen, die mit immer stumpferer Klinge um sich geschmissen werden, kommen ja sicher auch dadurch, dass du sehr erfolgreich Fair Talk machst. Ja? Und wie der Name schon sagt, es soll ein faires Gespräch sein. Ich war selbst jetzt schon
Viermal mindestens,
drei,
oder?
Viermal dort, ja.
Ich glaube, viermal ist es jetzt gewesen, ja.
Einmal hatten wir beide, das war auch ein schöner Tag, da saßen wir bei euch im Studio zu zweit und haben da einfach mal geplappert. Das war
genau,
das
in Hamburg war das. Hamburg, ja, das ja. After Dark, genau.
Richtig,
ja.
Genau. Und es ist ja heutzutage so, dass durch dieses Prinzip der Kontaktschuld ist es quasi oder sollte es nach Meinung mancher nicht mehr möglich sein, mit allen zu sprechen, weil du sonst Kontaktschuld hast. Und damit versucht man natürlich, Menschen effektiv auszugrenzen, indem man sagt, angenommen, du bist von mir aus jetzt, die Gesellschaft sagt, du bist ein Linker, aber du redest mit einem Rechten, dann bist du automatisch auch ein Rechter. Das ist die Logik dahinter. Mhm. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, sowas wie Fair Talk zu veranstalten? Hast du da, ich als Geschäftsmann sage zum Beispiel, hier ist eine Marktlücke, das gibt es noch nicht, wir wollen sie füllen. Mhm. Ist das auch so ein Gedanke gewesen?
Nein, das hat sich aus dem Prozess, aus meinem persönlichen Prozess entwickelt. Und ich würde gerne noch mal was zu diesem Thema Kontaktschuld sagen, weil Kontaktschuld widerspricht Journalismus. Ich finde, deutlicher kann man es in drei Worten nicht auf den Punkt bringen. In dem Augenblick, wo ich als Journalist, und ich fühle mich als Journalist, ich habe das gelernt, ich habe ein Volontariat gemacht, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich weiß, wie es funktioniert, Fragen zu stellen und welche Fragen ich stellen muss. Ich weiß, wie es ist und wie wichtig es ist, kritisch zu sein. Ja, und deswegen, wenn mir gesagt wird, ich darf mit bestimmten Menschen nicht reden, dann rede ich erst recht mit ihnen, weil ich mich frage, was ist da los? Warum will man nicht, dass mit diesen Menschen gesprochen wird? Und das Projekt Fair Talk ist entstanden. Ich habe damals für den Rubicon habe ich viele Videointerviews geführt und das war, also nachdem ich meinen Blog 2016 100 Monkeys gegründet hatte und der Herausgeber damals vom Rubicon auf mich zukam und sagte, Mensch, Jens, wie schaut's aus? Mir gefallen deine Interviews, möchtest du das nicht auch für den Rubicon machen? Habe ich da halt sehr intensiv seit 2020 Wolfgang Wodak, Susharit Bhakti, all diese Menschen interviewt. Und es war einfach plötzlich so, dass meine Interviews von, ich sag mal, normalerweise 20, 30, 40.000 Klicks, 500.000, 600.000 hatten und ich auch diese krasse Welle an Gegenwind gespürt hat. Also dachte so, wow, was ist denn hier los? Und in dem Zusammenhang hatte sich ein TV-Produzent an uns gewendet und es wurde dann halt an mich weiter delegiert, weil ich ja für die Videos beim Rubicon zuständig war und hat gesagt, Mensch, wollen wir nicht eine Talkshow zusammen machen? Und ich bin halt seit dieser Schicksalsschläge immer intuitiver geworden. Ich habe das Gefühl, mein Bauchgefühl ist wieder genau da, wo es war, als ich Kind war. Ich fühle sehr genau, was richtig ist und ich bekomme dann in dem Moment einfach Informationen durchgegeben, die sich richtig anfühlen. Und dieser Name Fair Talk war, ich glaube, schon im ersten Gespräch mit diesem Produzenten, den ich nur vom Telefon da kannte, da, es muss Fair Talk heißen. Und unser Anspruch war ja damals, wir bringen alle Seiten an meinen Tisch, weil das war die Form von Journalismus, die ich gelernt hatte. Wir müssen mit allen sprechen. Also Beiträge, die zur Corona-Zeit auch gerade in den öffentlich-rechtlichen Anstalten, aber auch bei vielen privaten Anstalten gelaufen sind, die hätte man mir vor 25 Jahren um die Ohren gehauen. Er hätte gesagt irgendwie, sag mal, wieso hast du denn den Wolfgang Wodak nicht interviewt? Warum sprichst du denn nicht mit diesem Susharit Bhakti? Und plötzlich sollte das verboten sein. Und ich, das ist, also hier stimmt tatsächlich irgendwas so gar nicht. So. Und dann haben wir uns Ende Juni zum ersten Mal in Düsseldorf getroffen, der Produzent und ich. Er hat gesagt, er bringt die notwendige Technik mit und ein paar Leute, die das filmen. Und ich soll halt Talkshows zusammenstellen mit meinem Netzwerk, was ich habe. Und wir hatten damals aber eben auch natürlich versucht, die andere Seite zu bekommen. Also wir haben versucht, einen Christian Drosten einzuladen und viele andere, Kekulé und wer da alles so war.
Wer wollte nicht?
Alle. Also,
die andere Seite.
Die andere Seite wollte einfach nicht.
Also, dass die Leute das verstehen. Die Seite, die eigentlich die Top-Fernsehspots bekommen hat, die das genau. Spotlight immer drauf hatte, die wollten plötzlich, wo es einen Austausch gab, wo die Gegenseite auch gehört hat, dann wollten sie plötzlich nicht mehr reden.
Wollten sie plötzlich nicht mehr reden, genau. Und das hat mich natürlich auch, wir haben das dann immer wieder versucht und haben dann gesagt, gut, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir sehen Fair Talk als eine Art informatives Puzzleteil, wo die Gegenseite halt auch ein Gewicht bekommt und dementsprechend jeder sich eigenständig und selbstbestimmt, am Ende selbst ermächtigt, seine eigene Meinung bilden darf. Ja, und wir haben uns genau dann dafür entschieden, so weiterzumachen, weil der Energieverlust war irgendwann so groß. Wir waren ja nur ein kleines Team. Du weißt, mit wie wenigen Menschen wir dieses gesamte Projekt rocken. Ja, und wie wenig dann aber am Ende auch dabei übrig bleibt, beziehungsweise in der Anfangsphase überhaupt gar nichts, wo man noch selbst Invest da reinbringen muss, um überhaupt über die Runden zu kommen. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sehen das eben als dieses Puzzleteil und machen einfach weiter. Und das ist für mich heute auch Fair Talk. Also Fair Talk ist nicht mehr der Anspruch zu sagen, wir haben in jeder Sendung zwei von der einen Seite und zwei von der anderen Seite, sondern wir haben Sendungen zu einem Thema und sehen das als ein Informationsbaustein, um ein Gegengewicht zu haben zu dem, was man in den großen Anstalten sieht. Und das Thema Fair Talk oder der Begriff passt halt auch so gut, deswegen sind wir auch dabei geblieben, weil wir halt sagen, wir geben allen Themen eine Chance. Du weißt, wir reden genauso über sehr spirituelle Themen wie Nahtoderfahrungen bis hin zu hochpolitischen Themen. Du warst ja gerade auch wieder Gast bei uns in einer Sendung zum Thema menschliche Abgründe. Und wir gehen fair mit unseren Gästen um. Und mein Ziel als Moderator ist es eben auch, die Menschen ausreden zu lassen. Und das ist auch das, wofür ich stehe. Ich höre zu. Ich würde aber nach wie vor diesen Raum auch öffnen und sagen, diese sogenannte andere Seite, obwohl ich den Begriff auch nicht besonders gerne mag, ist jederzeit bei uns willkommen. Also ich wäre jederzeit bereit, mit diesen Menschen zu sprechen. Weil nochmal, ich bin kein Jurist, ich bin kein Richter, ich bin Journalist. Und meine Aufgabe ist es, Menschen und ihre Lebensgeschichten zu verstehen und diese Lebensgeschichten einem breiteren Publikum öffentlich zu machen, damit diese Menschen sich dann oder unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sich ein Bild selber machen können, stimmt das oder stimmt das nicht? Mir geht es immer um diese Eigenverantwortung und um diese Selbstbestimmung.
Okay. Ich habe das ja selbst auch immer so erfahren und deswegen denke ich, passt der Name auch wirklich so gut, Fair Talk, denn es geht meiner Meinung nach da immer fair zu und man kann sich einfach frei äußern und das ist ja heutzutage rar geworden. Jetzt sprichst du ja über die Jahre mit einer ganzen Menge unterschiedlichster Menschen. Ich sehe mich auch, was Menschenfreund ist, aber ich mag einfach geile Typen, ja, also unterschiedliche Charakterköpfe. Sag mir du doch mal, bei dem Sammelsurium an Menschen, mit denen du schon gesprochen hast, wer waren so die beeindruckendsten Charaktere? Und meinen Namen darfst du nicht nennen.
Das ist aber schwer. Nein, beeindruckend fand ich zum Beispiel von Beginn an, den hatten wir jetzt noch nicht bei Fair Talk, aber ich spule jetzt einfach mal zurück in die Zeit, wo ich mit 100 Monkeys damals begonnen habe. Beeindruckend fand ich Daniele Ganser, einfach die Art und Weise, wie er als Historiker auch Vorträge gehalten hat und also einfach dieser Humor, den er da auch reinbringt und aber eben auch den Fokus mal auf, eine andere Stelle zu richten, die halt plötzlich Fragen aufwirft. Ja, also dieses Kritische, aber wie er das gemacht hat, fand ich hervorragend. Durch wen ich sehr viel gelernt habe, ist Dr. Hans-Joachim Marz, Psychoanalytiker. Ich finde, einer der besten, den wir im deutschsprachigen Raum haben. Also das ist der Mann, der mir den Begriff Normopathie beigebracht hat, dieses fremdbestimmte Leben, das normopathische Leben. Dr. Gerald Hüther, über den ich sehr viel gelernt habe, den Hirnforscher, dass eben das Gehirn kein Muskel ist, den man trainiert, sondern dass das Gehirn nur einen Treibstoff kennt und das ist Begeisterung. Das ist für mich was. Durch Gerald Hüther habe ich plötzlich verstanden, warum ich so ein schlechter Schüler war. Also da waren viele Aha-Momente dabei und ich tue jetzt vielen sicherlich Unrecht, indem ich sie nicht nenne. Also natürlich Kayvan und also der mutig einfach eine neue Form des Journalismus nach Deutschland gebracht hat, als Begründer von KenFM damals, aber genauso auch in Jens Wernicke mit Rubicon, der jetzt übrigens auch in der Schweiz wieder startet, also mit Rubicon Schweiz.
Und steht ja auch hier auf deinem Buch drauf, ne?
Genau, ja, ist und das ist im Rubicon Verlag auch erschienen, genau. Und das ist so schwierig, diese Frage, weil mir gehen jetzt 100 Namen durch den Kopf. Und all diejenigen, die ich jetzt nicht, der Lustigste. Ja. wir hatten Ludger Kader, den ich sehr gut finde als Kabarettisten. Marco Rima, auch immer großartiger Gast. Ja, es waren natürlich auch viele lustige Situationen vor der Sendung und nach der Sendung. Auch manchmal wir hatten in München neulich mal eine Situation, da haben uns zwei Gäste am selben Tag der Sendung noch abgesagt. Nein, stimmt gar nicht, am Abend davor abgesagt. Und das waren Michael Ballweg hatte abgesagt und wer hatte noch abgesagt? Paul Brandenburg, genau, richtig. Und dann haben wir da gesessen, haben gedacht, ach du meine Güte, jetzt haben wir 100 Gäste im Publikum, die natürlich auch auf diese Namen warten, ja. Und dann haben wir unser Netzwerk angeschmissen und Ralf, mein Kollege und ich haben da gesessen und haben überlegt, was können wir machen? So, und wir hatten dann innerhalb von 24 Stunden plötzlich Dr. Michael Nehls am Tisch sitzen, der das Buch Das indoktrinierte Gehirn geschrieben hat, übrigens auch sehr bemerkenswert. Absolut. Und Kayvan Sofisiyavash, der auch gesagt hat, Mensch, ich helfe euch aus, ich komme. Und also diese Dynamik, die das dann auch hat, oder in dieser Schnelligkeit, wie man sich auch hilft untereinander, das finde ich bemerkenswert und das ist super schön zu sehen und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und nochmal, ich bin jemand, ich sehe Menschen, ich sehe nicht die Politik. Für mich ist das Politische, hat nicht irgendeine Relevanz, sondern ich sehe immer bei allem, was ich mache, den Menschen. Und ich habe in diesen vergangenen 5 Jahren seit Corona unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt, die in der öffentlichen Darstellung komplett falsch dargestellt werden, wo man sich schämen müsste eigentlich als Journalist für das, was da teilweise fabriziert wird. Wirklich schämen, dass Menschen andere dafür benutzen, ihre eigenen Fehler, also wirklich Menschen da auch an der Stelle, ich hätte jetzt fast das Wort missbrauchen gesagt, es ist einfach unglaublich. Mhm. Aber, und diesen Satz möchte ich noch gerne sagen, es gehört zum Gesamtprozess dazu. Und da sind wir bei der Metaebene, bei der Adlerperspektive, dass die Welt, um sich zu verändern, beide Seiten braucht. Und aus dieser Sicht heraus kann ich auch wieder vergeben und verzeihen und sagen, okay, durch Druck und Gegendruck entsteht das Neue. Und wir sind gerade in einem Prozess der großen Umwälzung. Ich glaube, alle haben verstanden, wir kriegen das Jahr 2020 oder 2019, die alte Welt, nicht mehr zurück. Und es ist gut so, dass wir sie nicht mehr zurückbekommen. Und dabei möchte ich halt gerne auch mit dem Buch helfen.
Was du gerade eben gesagt hast zum Ende hin, dass die Journalisten sich schämen müssen. Ich hatte das erst, ich durfte erst selbst Daniele Ganser interviewen und habe den Mann schon lange verfolgt. Aber es ist ja nicht das Gleiche, wie wenn man direkt im Gespräch ist. Und der hat so eine besondere, tolle Ausstrahlung, so ein ruhiger, ich würde nicht sagen in sich gekehrt, aber mit sich in sich im Reinen stehender Mensch, so würde ich sagen. Und wie der verkannt wird, also wenn du hörst, was aus dem gemacht wird und dann, wie sachlich er auch argumentiert, also da würde ich ja sagen, da beschreibe ich ja eher mich als Schwurbler, aber den doch nicht, ja. Das ist die Erfahrung, die ich immer wieder mache, wo ich mir denke, okay Leute, alles klar, es wird ja sowieso jeder als rechts bezeichnet, aber bei manchen sagst du vielleicht, okay, der hat da schon Potenzial, aber das ist ein astreiner Historiker, ein Mensch, der sich für den Frieden einsetzt, der komplett fakten- und quellenbasiert argumentiert, aber gerade weil die Dinge, die er sagt, so gefährlich sind für ein gewisses Establishment, ist völlig egal, wie seriös er ist, er wird zu einem Unseriösen gemacht. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe.
Und das Verrückte ist, und da sind wir wieder bei der Metaebene, je mehr Druck du gegen etwas gibst, umso mehr bekommst du von dem, was du ablehnst. Das ist ein energetisches, vielleicht sogar ein hermetisches Prinzip. Ich kenne jetzt diese 7 hermetischen Gesetze nicht auswendig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dazu auch was gibt. Ja, dieses, wenn du gegen etwas bist, und das meine ich aber für beide Seiten, also wenn ich gegen die Bundesregierung bin, stärke ich in der energetischen Bilanz damit die Bundesregierung. Bin ich gegen rechts, stärke ich damit rechts. Das kann auch jeder in seinem Alltag beobachten. Ich meine, wir kennen das doch alle, wenn wir auf ein Paket von DHL warten. Das muss unbedingt ankommen. Und es kommt aber nicht. Dann dreht es eine Extraschleife. Oder wir wollen einen Menschen auf gar keinen Fall treffen. Wen treffen wir? Genau diesen Menschen. Ja, also da gibt es jetzt noch viele andere Beispiele. Oder wir wollen eine bestimmte Frau also unbedingt erobern. Ja, also dann wird das meistens nichts. Das heißt, da, wo zu viel Druck gegeben wird, entsteht ein Ungleichgewicht, das vom Leben immer ausgeglichen werden muss. Und das ist das Verrückte. Und wir befinden uns gerade in so einem Energiespiel. Das heißt also, ich kann das dann mittlerweile auch aus genau dieser Perspektive für mich sehen und auch empfinden, weil ich weiß, ich habe als Einzelner die Handlungsmöglichkeiten, die ich habe. Ich habe mich für den Weg entschieden und gesagt, ich mache alternativen Journalismus, ich schreibe Bücher, ich arbeite als Coach, um Menschen zu stärken. Das ist das, was ich tun kann. Kann ich im Moment politisch gerade da was verändern? Nein, kann ich nicht. Kann ich mich da den ganzen Tag drüber aufregen? Ja, kann ich. Was passiert, wenn ich mich den ganzen Tag drüber aufrege? Ich verliere ohne Ende Energie, die mir fehlt, um wieder bei mir selbst zu schauen. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann darfst du dich gerne empören und aufregen, aber dann wirst du ganz schnell merken, dass diese Energiebilanz für dich selbst in die falsche Richtung geht. Und dass du deine Energie viel besser einsetzen kannst, indem du dir deine eigenen Schattenseiten auch und deine eigenen Punkte anguckst, wo du dein Leben optimieren kannst. Das sind wir nur nicht, weißt du, wir haben das nicht gelernt. Also wir werden halt von Kindesbeinen an in diesem System, das wir ja auch selber sind, muss man ja sagen, also das System sind wir ja, jeder Einzelne von uns ist Teil dieses Systems, dass wir darüber unsere, ich sage mal, verlernen, uns selbst zu leben, wir selbst zu sein, und die Energie, die wir geben, die verpufft einfach und macht die stärker, die wir nicht haben wollen.
Ich denke, das ist der lebende Beweis, den sehen wir im Politischen, den sehen wir mit vielen Dingen, was Brandmauern angeht und so, macht den, den sie schwächen wollen, langfristig gesehen nur noch stärker und noch stärker und noch stärker.
Ja, zu Daniele Ganser kommen mittlerweile 3.000, 4.000 Menschen ja, am Wahnsinn. Abend. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, 2016, 2017 saßen da 300, 400 in Hamburg. Jetzt sind es ein paar Tausend. Jetzt muss er zweimal hintereinander, ich wollte gerade sagen, sein Programm spielen, also seinen Vortrag halten. Und es wird immer größer und immer größer. Ja. Wodurch entsteht das? Das entsteht durch Gegendruck. Ich bin auch davon überzeugt, um noch dieses ich wusste gar nicht, dass ich so viel reden kann, dieses aktuelle Beispiel mit Donald Trump. Warum ist Donald Trump amerikanischer Präsident geworden? Er hat nicht nur die Energie seiner Anhänger bekommen, sondern er hat auch die Energie seiner Hater bekommen. Das Ergebnis ist immer eine Energiebilanz. Eine universelle Energiebilanz.
Mit der größten Machtfülle aller Präsidenten der letzten 40 Jahre.
Ist doch spannend, oder?
Das ist absolut. Vor allem, du musst dir mal vorstellen, die gesamte Weltpresse zu 98% hat gegen den Mann geschossen. Ganz Hollywood haben sie aufgeboten, die sich alle hingestellt haben. Mit hunderten Millionen an Followerzahlen, die gesagt haben, bitte, bitte, der faschistische Diktator kommt, wählt ihn auf keinen Fall. Selbst ich hätte gedacht, mit dieser geballten Medienmacht, da wird es wirklich knapp, aber es war überhaupt nicht knapp.
Nach der Energiebilanz, also ich will jetzt gar nicht als Klugscheißer dastehen, war mir klar, dass der Präsident wird. Mhm. Also ich habe zwischendurch auch immer mal wieder dann gezweifelt und dachte, na, ist die Beobachtung richtig? Und als er dann Präsident wurde und ja mit Pauken und Trompeten, habe ich gedacht, ja, es muss ja so sein. Also da wären wir jetzt bei der Quantenphysik. Wie entsteht Realität? So entsteht Realität. Realität entsteht immer da, wo sich Energien bündeln. Und dem Universum ist es egal, ob du dagegen oder dafür bist. Die meiste Energie führt zur Materialisierung.
Und manifestiert sich dann dadurch, ja. Wenn du dir jeden Menschen auf diesem Planeten aussuchen könntest und der dürfte ein Interview mit dir machen, 1:1, gar nicht mal in der Show, sondern du hättest 1,5 Stunden Zeit, wen würdest du wählen?
Albert Einstein.
Ah, okay.
Und mit wem ich auf jeden Fall, das wird schwierig, aber mit wem ich auf jeden Fall nochmal sprechen möchte, ist Boris Becker.
Wirklich?
Ja.
Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen.
Doch. Boris Becker hat bei mir als Jugendlicher ganz viel ausgelöst. Mhm. Also dieser Wimbledon-Sieg mit 17, da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut. Das war für mich ein absolutes Idol. Und der hat mich immer fasziniert. Und mich fasziniert dieses Leben, diese Ups and Downs, diese krassen, also von wirklich der bekannteste Tennisspieler der Welt zu sein, der überall weltweit erkannt wurde, bis hin zu im Gefängnis zu sitzen und also.
Und jetzt aber auch schon wieder, der rappelt sich immer wieder auf.
Ja? Mega. Also ja. Boris Becker, würde ich sagen, sofort.
Der ist sehr gut befreundet mit einem guten Freund von mir, vielleicht kriegen wir das so.
Ja, das wäre natürlich mega. Und Harald Schmidt.
Harald Schmidt.
Großartig.
Absolut, ja. Da habe ich Kindheitserinnerungen daran, an meinen Vater, weiß ich immer, der saß in seinem dicken Ledersessel drin und der hat sich so den Arsch abgelacht immer. Der saß wirklich, der hat auf sich draufgeschlagen, hat er immer in den Fernseher reingelassen. Ja. Und ich saß und habe mit meinen Spielzeugen gespielt und im Hintergrund hat der wieder einen Lachanfall gekriegt und so. Und irgendwann habe ich dann Harald Schmidt dann natürlich auch wahrgenommen und auch heute noch. So ein scharfzüngiger Mann, so hochintelligent und bewandt auch, der ist der Schwarzgürtel siebter Dan, was Verbalattacken angeht. Der kann Dinge so scharfsinnig aufnehmen, das finde ich auch super toll.
Ja, ich habe Harald Schmidt mehrfach schon interviewt, damals, als er ganz am Anfang seiner Karriere war, für Radio Herford damals noch. Da bin ich dann in irgendwelche Schulaulen gegangen, wo Harald Schmidt aufgetreten ist. Und danach haben wir zusammen in der Garderobe gesessen und haben Interviews geführt. Und ich weiß noch, er hat mir damals, da war ich total stolz drauf, als junger Reporter, wie alt war ich da, 20, 21, hat zu mir gesagt, Mensch, Herr Lehrich, was ich toll finde, Sie lesen die Fragen gar nicht ab, Sie führen einfach ein Gespräch mit mir. Das hat er gesagt. Da habe ich gedacht, an mich wird er sich nicht mehr erinnern können. Ich kann mich aber immer noch an diese Situation erinnern. Und ich würde ihn sehr, sehr gerne mal zu einem After Dark zu uns einladen.
Das könnte ich mir auch super toll vorstellen.
Ja.
Es zeigt sich ja jetzt im letzten Mal wieder ein bisschen mehr, sieht man ihn, der führt ab und zu mal Interviews, also warum nicht? Auch das kann man ja manifestieren. Ja. Jens, meine letzte Frage an dich. Wenn du jetzt nochmal die Möglichkeit hättest, sagen wir mal 20, 25 Jahre zurückzugehen, du hattest ja jetzt beginnend mit dem Jahr 2010 diese Phase große Erkenntnisse durch große Umwälzungen. Diese Erfahrungen musstest du aber durch Schicksalsschläge, durch, sagen wir mal, einfach eine harte Zeit, die den so durch den Mahlstein gehen, musstest du da durchschreiten. Wenn du jetzt nochmal 25 Jahre zurückgehen würdest und hättest die Möglichkeit, vielleicht nicht diese harten Situationen durchzugehen, sondern du könntest dir selbst in beratender Funktion deinem deutlich jüngeren Ich mitgeben, was wäre das?
Also mein Verstand sagt vieles, mein Herz sagt gar nichts. Weil alles dafür da war und da ist, mich zu dem Punkt zu bringen, an dem ich heute bin. Ich bin da mit mir im Reinen. Und ich, keiner liebt Schicksalsschläge. In dem Augenblick sind Schicksalsschläge furchtbar. Aber ich habe oft die Erfahrung machen dürfen, dass im Nachhinein sie einfach genau zum richtigen Zeitpunkt die Weichen gestellt haben. Und wenn ich das sehe und in diesem Bewusstsein bin, und ich bin dadurch in dieses Bewusstsein gekommen, zu sehen, es gibt Alternativen für mein Hamsterrad. Ich lasse mich darauf ein. Ich weiß, das wird anstrengend, aber es fühlt sich richtig an, würde ich sagen, gar nichts. Und das sage ich auch immer vielen, die zu mir kommen und sagen, ja, ich bin jetzt schon Anfang 60, so wie der Typ heute am Flughafen wahrscheinlich. Ich kann doch nichts mehr machen. So, das ist doch alles irgendwie, ich habe mein Leben doch, keine Ahnung, verschenkt. Nein, es ist doch alles. Es geht doch nicht um Quantität. Es geht doch um Qualität. Und du kannst, wenn du 60 Jahre beschissen gelebt hast, kannst du trotzdem, wenn du es ab 61 änderst, in 3 Jahren das an Sinnhaftigkeit nachholen, was du die ersten 6 Jahre nicht, 6 Jahrzehnte nicht hattest. Und das ist eine großartige Erfahrung. Dennoch ist es nicht so, dass ich den ganzen Tag nur glückselig da sitze. Das sind Herausforderungen, denen ich mich stelle. Und das hat viel auch mit einer Form von, ich sage mal, Resilienz zu tun und Disziplin zu tun, die Dinge dann anzugehen und mich neu zu motivieren. Aber solange es sich richtig anfühlt, merke ich, wenn ich dabei bleibe, füllt sich mein Tank an Sinnhaftigkeit immer weiter auf. Mhm. Und das führt mich dazu, dass ich sage, ich habe das auch schon in anderen Gesprächen gesagt, also ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich habe noch Angst davor, dass es ein qualvoller Prozess wird. Das ist eine Angst, die auch berechtigt ist. Aber vom Tod grundsätzlich habe ich keine Angst mehr. Das heißt, ich, und es war vor 10 Jahren noch komplett anders. Und heute ist es so, dass ich sage, ich möchte gerne noch 50 Jahre leben. Wenn es geht, noch 100. Ich lebe gerne, aber ich habe keine Angst mehr, morgen nicht mehr aufzuwachen. Weil mein Gefühl an Sinnhaftigkeit dankenswerterweise über das, was mir das Leben gezeigt hat, so groß geworden ist, dass ich da im Frieden bin. Und das ist ein schönes Gefühl. Also es ist ein schönes Gefühl und das, ja.
Das sind ganz tolle abschließende Worte und ich möchte in meinen abschließenden Worten eine Stimme an die Zuschauer richten, wenn ihr das auch als so ein wirklich harmonisches und tiefgründiges Interview, ein Gespräch, das ist mehr ein Gespräch gewesen, empfunden habt, schreibt das gerne mal in die Kommentare rein. Und für die vielen, vielen Menschen, die selbst ihren Weg suchen, die sagen, ich weiß zwar, was ich will, ich weiß aber nicht, wie ich dahin komme. Unten in der Videobeschreibung schaut euch das gerne mal an, was der Jens zu bieten hat. Ich sage herzlichen Dank, ganz spannendes Buch. Das war mir jetzt eine große Freude, dass wir uns unterhalten konnten. Hier in Stuttgart mal bei mir.
Wir sind ja überall 30er-Zonen. Überall. Diese ganze Stadt ist voll mit 30, Tempo 30 und Tempo 40 und so. Also ich komme ja aus Hamburg, da wird es auch immer mehr. Aber hier habe ich jetzt gedacht, okay, krass, das ist nochmal eine Stufe obendrauf.
Das ist eine Stufe obendrauf. Aber du hast ja gesehen, was ein Donald Trump mit seinen Executive Orders in der ersten Woche verändern konnte. Stell dir nur mal vor, was hier alles verändert werden kann, wenn man möchte.
Und ich werde mich auch nicht drüber aufregen. Den Gefallen tue ich dir jetzt nicht. Ich danke dir, Philipp. Dankeschön. Vielen Dank. Super.